Das ist so ein Effekt aus dem Reich Gottes, ja? Wenn wir abgeben, dann bekommen wir noch mehr wieder zurück. Und das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als ein zweischneidiges Schwert und durchdringt Mark und Bein und Seele und Geist, sodass wir wirklich unterscheiden können, was ist im Reich Gottes wichtig und was ist eher nicht wichtig. Was ist Seele, was ist Geist, das erkennen wir im Wort Gottes. Für die Übersetzung, ich bewege mich so in Matthäus, von Matthäus 5 bis 7 und in Matthäus 18. Das wären so die Bibelstellen, die ich für die Übersetzung habe, wenn jemand da ist zum Übersetzen. Ja. Okay. Gut, ich möchte vorher beten. Vater, ich danke dir für dein lebendiges Wort und ich bete, dass es heute wirklich lebendig zu den Menschen kommt und dass du die Häppchen richtig verteilst, sodass jeder auch gesättigt wird, von der Milch bis zum Steak, Herr Jesus, dass wirklich für jeden etwas dabei ist, sodass wir geistig satt nach Hause gehen können und gekräftigt durch dein Wort in dieser Welt Zeugnis sein dürfen, Herr Jesus. Stell du, das möchte ich heute auch zu Beginn lesen. Matthäus 5 ist die Seligpreisung. Mittendrin in dieser Bergpredigt, mittendrin steht dieses Vaterunser, die Erfüllung des Gesetzes, rechtes Beten. Und da steht ab Vers 9, betet ihr nun so? Dann seine Jünger hatten ihn darum gebeten, ihm das zu zeigen. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, steht weiter im Lukas, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte heute den Fokus legen auf Matthäus 6, Vergib uns unsere Schuld. Vers 12, ja? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Vorab aber noch möchte ich das Reich Gottes, was wir letztes Mal so ausgeführt haben, wie es dazu geht, dass dort die Gesetze des Geistes herrschen, dass wir im Reich Gottes eben nicht mit den Augen dieser Welt unbedingt hineinschauen, sondern in uns hineinschauen und sagen, Vater, zeig uns, was dein Weg ist, zeig uns, wie es geht, zeig uns deine Verheißungen, deine Versprechen. Und in diesem Reich Gottes gibt es wie in jedem Reich Wege oder Straßen. In diesem übernatürlichen Reich, das sehen wir nicht abgesteckt durch Grenzen, aber im Übernatürlichen sehen wir die Grenzen sehr wohl durch das Wort Gottes gesteckt, obwohl Gott grenzenlos ist. Aber wir haben auch Wege und ich möchte diese Wege, wo wir heute einen von begehen, Königswege nennen. Die Wege, auf denen Jesus Christus, unser König, unser Vorbild, vorher gelaufen ist. Ja, da sind Wegweiser im Reich Gottes, da sind Schilder, die uns zeigen, wo es lang geht im Reich Gottes, damit wir uns nicht verlaufen oder aufhalten lassen. Es gibt bestimmt einige unter euch, die John Bunyans Pilgerreise kennen, wo es da auch Bänke gibt, wo sie, oh, irgendwie habe ich jetzt das Ziel aus dem Auge verloren. Also es gibt so bestimmte Dinge im Reich Gottes, die wir einfach mal begucken wollen heute. Ein Pilgerweg habe ich euch vorgestellt vor längerer Zeit. Das ist der Weg der Liebe, der Agape-Liebe. Und wenn du auf diesem Weg gehst, auf diesem Weg der Liebe, auf diesem Agape-Weg, das ist ein Schild, da steht Agape drauf, ja, Agape-Liebe. Wenn du in eine Situation kommst und entscheidest dich, auf diesen Weg zu gehen, der Liebe, und nicht auf dem Weg von Groll oder ja, Unvergebenheit, wenn du auf diesem Weg gehst, der Liebe, dann hast du immer das Ziel auch vor Augen. Und das Ziel ist unser König Jesus, ja? Und auf diesem Weg gibt es natürlich auch Abzweigungen, die können heißen Hass oder Ablehnung. Und die sollten wir vermeiden, diese Wege. Sie führen unser Leben in eine Sackgasse. Und da wollen wir ja nicht hin. Wir wollen ja weiter hinein und höher hinauf, wie es im Narnia heißt. Also man kann sich im Reich Gottes auch verlaufen. Und unser Ziel als Nachfolger Jesu ist der König, ist seine Gegenwart. So dieses Allerheiligste, wofür Jesus Christus gestorben ist, dass wir in das Allerheiligste hineinkommen können, hinter den Vorhang, direkt zum Vater und da großen Raum haben zu leben und in die Erfüllung zu kommen, die Gott für uns vorgesehen hat. Unser Ziel ist also, den Nachfolger Jesu, Nachfolger Jesu zu sein und zum König zu gehen, in seine Gegenwart. Und David hat das erkannt. Das war auch Davids Ziel für das ganze Leben, sonst wäre er nicht so weit gekommen und hätte als König eingesetzt werden können. David sagt im Psalm 16, Vers 8, ich habe ihn alle Zeit vor Augen. Ich habe meinen Herrn, meinen Gott alle Zeit vor Augen. Oder meine Augen sehen stets auf den Herrn im Psalm 25. Das können wir wiederholt lesen in dem Psalm. Ich habe dich stets vor Augen, mein Gott. Und das sollte ein Beispiel sein, ein Vorbild sein für uns auch. Ich habe den Herrn alle Zeit stets vor Augen. Jetzt gehe ich zurück zu dieser Bergpredigt, die von Matthäus 5, Vers 7 geht. Diese ganzen Seligpreisungen, wie die Elberfelder überschreibt. Und diese ganze Bergpredigt, diese Kapitel sind für uns, für die Nachfolger Jesu geschrieben. Es gab mal so eine Tendenz vor vielen Jahren, da wurde gesagt, ja, das ist für die Welt und das dürfen wir nicht so auf das Christsein nur beziehen, aber es ist wirklich für uns Christen, denn niemand anders kann diese Wege gehen. Niemand anders kann diese Wege gehen. Das können nur die, die ihren Herrn kennen und die ihm nachfolgen wollen. Ja, wenn du nicht diesen Weg gehen willst, diesen Königsweg, wenn du nicht errettet bist, dann kannst du diesen Königsweg nicht gehen. Sie zeigen Maßstäbe für unser christliches Leben. Diese Bergpredigt sind Maßstäbe für unser christliches Leben. Es kamen viele dazu, eine große Volksmenge. Ja, aus den 10 Städtegebieten, aus Galiläa, Jerusalem, Judäa, kamen sie alle und versammelten sich dort, um diese Predigt, um diese Bergpredigt Jesu Christi zu hören. Könnt ihr das vor Augen, könnt ihr euch das vorstellen, wie dieser See Genezareth, ist ein wunderschöner See, ist groß. Und dann erhebt sich dieser Berg und oben steht Jesus und die Volksmenge steht, wo Platz ist und hört diesem Wort zu, was Jesus ihnen zu erzählen hat. Und er hatte nicht wenig zu erzählen, es ist ein langer Abschnitt. Manchmal hat er nur einen Satz gesagt und es kamen Veränderungen, aber diese Bergpredigt oder diese Ausführungen sind lange, er hat lange gepredigt. Und um die Menschen zu unterweisen, denn er wusste ja, was kommt. Bald sind sie ohne ihn und sie brauchen Unterweisung. Interessant ist auch, dass Jesus in den Synagogen gepredigt hat, gelehrt hat, in seinem Umfeld gepredigt hat und dann geheilt hat. Und ich habe so gedacht beim Lesen oder als mir das so auffiel, vielleicht ist das auch für uns so ein Lebensmaßstab. Es steht in Matthäus 23. Er lehrte in den Synagogen, predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit. In die Synagogen, das waren die damaligen Kirchen, ja, kamen die Juden, besonders zum Schabbat, zum Sonntag, zum Gebet, zur Schriftlesung, ganz wichtig, die Tora-Rollen, die dann hervorgeholt wurden, eine Zeremonie, die auch dem Wort Gottes irgendwo würdig ist, aber was wir heute Gott sei Dank nicht mehr brauchen, diese schweren Schriftrollen, die sind sehr schwer, die kann man gar nicht alleine tragen, beziehungsweise die Verpackung, in denen sie ist, Verpackung ist nicht das richtige Wort, wie heißen die? Die Rollen sind aber eingepackt in wunderschöne Verpackung, die sind also reich verziert. Also heute haben wir unser Wort, das können wir auch reich verzieren mit Anmerkungen, aber brauchen halt diese großen Rollen nicht mehr. Also in der Synagoge wurde gelehrt, sie war der Ausgangspunkt der Schriftgelehrten, der Gelehrsamkeit. Wenn du etwas ausgelegt haben wolltest, gingst du in die Synagoge. Ja, zur Zucht steht hier in der Elberfelder. Aber die Synagoge konnte nicht den Tempel ersetzen. Weisheit haben, die viel Wissen holen, aber es ist nicht die Gegenwart Gottes, die du im Tempel im Allerheiligsten hast. Und wir brauchen beides. Wir brauchen diese Gelehrsamkeit, die es unterrichtet werden, und wir brauchen die Gegenwart Gottes, die im Tempel ist. Und dann können wir rausgehen und von diesen Dingen berichten und von diesen Dingen, diese Dinge in die Welt tragen. Das war jetzt eigentlich ein Exkurs. Okay, also Jesus stand auf dem Berg am See Genezareth, immer mit Erfüllung des Gesetzes. Klingt ja erstmal abstoßend. Erfüllung des Gesetzes, was ist Töten? Erfüllung des Gesetzes, was ist Ehebrechen? Erfüllung des Gesetzes, was ist falsches Schwören? Also an die 10 Gebote, die Jesus Christus hier anspricht. Aber wir wissen heute, wir haben nur ein Gesetz durch Jesus Christus. Wir sollen den Herrn, unseren Gott, lieben von ganzem Herzen, mit unserer ganzen Seele und mit all unserer Kraft und unseren Nächsten wie uns selbst. Das ist heute unsere Gesetzmäßigkeit, nach dem wir uns richten sollen. Und wie wir gleich sehen, ist dieses Liebe deinen Herrn und Liebe deinen Nächsten genau das, was wir brauchen, um diese Gesetze oder um diese Dinge, die Jesus da am Berg predigt, zu erfüllen. Denn ohne diese Liebe, liebe deinen Nächsten, liebe den Herrn, ohne diese Liebe in uns, können wir diese Gesetze nicht halten. Aber wenn wir den Herrn lieben, wenn wir ihm nachfolgen, dann können wir nicht töten. Weil die Liebe Gottes in uns wird uns dazu nicht anreizen, zu töten oder zu Ehebrechen oder falsch Zeugnis zu reden. Wenn die Liebe in uns ist, dann können wir diese Gebote entspannt halten, sage ich mal. Ja? Entspannt halten, liebe deinen Nächsten und vor allen Dingen liebe den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Wenn du in der Liebe wandelst, erfüllst du das Gesetz und damit alle Forderungen Gottes. Alle Forderungen, die hier aufgeschrieben sind, in der Bergpredigt, die Jesus Christus nochmal wiederholt und die ja nochmal den Menschen vor Augen führt. Und die Gelehrten damals oder die in die Synagoge gingen, kannten die 10 Gebote. Es war ihnen ja bekannt, es war ihnen vor Augen. Es war ihnen wirklich vor Augen. Und Jesus greift das auf, was sie kennen, was sie wissen. Und sagt auch nochmal in Füllung, wie erfülle ich denn diese Gesetze? Ja, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Diese Vollkommenheit sollen wir anstreben. Und dann diese Vollkommenheit in der Liebe. Und dann können wir die Gebote halten. Ja? Obwohl Jesus Christus schon alle Segnungen für uns bereitstellt, werden wir den Glauben nicht aufbringen können, diese Segnungen zu empfangen, wenn wir zum Beispiel diese Bedingungen nicht erfüllen und nicht in Liebe wandeln und nicht in Vergebung wandeln. Wenn wir das nicht umsetzen, ist das wie, als wenn wir verstopft sind, als wie so ein Thrombus in unserem Blutbahn sitzt, als wenn eine Presse, ich dachte, hatte so vor Augen eine Weinpresse, wenn die verstopft ist, dann kommt unten kein Wein raus. Und dieses Verstopftsein, diese Dinge, die hindern, dass fließen kann, dass ein Fluss da ist in unserem Leben, das kann sein Unvergebenheit in unserem Herzen und vieles mehr. Und es spielt überhaupt keine Rolle, in wie vielen Gaben des Geistes jemand wirkt, wie tough jemand ist im Lehren. Es spielt keine Rolle, wenn man Gottes Segnung in diesem Leben erfahren will. Es ist wichtig, dass wir schnell Buße tun, von dem, wo wir selbst falsch handeln, schnell vergeben, in dem Moment, wo andere an uns falsch handeln und dann schnell Gott zu glauben für Neues in unserem Leben, für einen neuen Weg, für eine neue Chance. Ja, dann fließt es wieder, und es wird Wein draus oder Öl, was auch immer du dir vorstellst. Wenn wir in dieser Agape-Liebe wandeln, die Gott in unsere Herzen ausgegossen hat und die er gerne immer wieder auffüllt, dann kann ich nicht töten oder Ehe brechen oder schlecht Zeugnis reden. Das geht nicht. Und genau das führt der Herr in dieser Jesus Christus in der Bergpredigt aus. Darum geht es. Denn wie die göttliche Liebe ist, das möchte ich nur mal kurz noch wiederholen, damit wir das vor Augen haben, was diese göttliche Liebe ist, wie sie handelt, wie sie agiert. Und da steht, den wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise, wenn aber das Vollkommene kommt, wird... Nee, bin ich richtig, muss eher anfangen. Da ist es, heil er. Vers 3, wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt werde, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Also die Selbstaufgabe nützt dir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit, sie trägt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Alles andere vergeht, Weissagungen, Sprachen, Lehre, alles, Erkenntnis, alles hört auf, aber die Liebe hört nicht auf. Nur, dass wir das immer in Erinnerung haben, auf diesem Weg der Liebe, handeln wir genauso. Wir glauben alles, wir erdulden alles, wir hoffen alles. Das hat nichts mit Schwäche zu tun. Sondern es hat etwas damit zu tun, dass wir auf diesem Weg gehen und wissen, Gott ist an unserer Seite und er ist die Stärke. Er ist die Stärke, denn es ist sehr, Stärke, wenn wir sagen, wir sehen das nach, wir vergeben etwas, wir wandeln nicht in dem, was eigentlich mein Fleisch tun würde, sondern ich wandle in dem, was auf diesem Weg der Liebe beschrieben ist. Wir freuen uns nicht über Ungerechtigkeit, sondern wir freuen uns an der Wahrheit. Ich habe das schon mal länger auch ausgeführt. Also dieser Weg ist kein Weg der Schwäche, sondern ein Weg der Stärke. Ein Weg der Stärke. Ja, und wir sollen vollkommen sein. Gott möchte uns stärken auf diesem Weg, den wir gehen. Und wir kennen aus der Bibel das Wort, dass wir, dass dieser Weg schmal ist. Dieser Weg ist schmal. Das heißt aber schon, dass wir auch draufpassen. Also wir müssen da nicht, wir sind nicht eingeengt, aber dieser Weg ist schmal. Und ich zitiere Joyce Meyer, die einmal gesagt hat, weißt du, warum der Weg so schmal ist? Damit dein Fleisch nicht draufpasst. Ja, damit dein altes Denken, dein altes Handeln da nicht mit auf den Weg kommt. Es ist so schmal, dass wirklich dieser göttliche Weg nur Platz hat für das, was aus dem Herrn ist, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und ich setze dazu, einfach auf diesem Weg geht der Herr an deiner Seite. Du gehst da nicht alleine, der Herr geht auf deiner Seite. Es ist also ein Weg des Lebens zum ewigen Leben. Ich komme zurück zu Matthäus 6, zu diesem Vers 6. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ja, vergib, wie wir vergeben. Beachte die Reihenfolge. Uns wäre das oft lieber, dass wir sagen, also wir vergeben schon, weil derjenige oder diejenige uns zu uns gekommen ist. Und wir kommen mehrfach im Leben in diese Situationen. Und können damit lange rumdealen oder wir können sagen, wir erledigen das so, wie das im Reich Gottes Usus ist. Ja, wir gehen diesen Weg der Liebe und sagen, ich vergebe demjenigen, weil, warum? Weil der Herr uns vergeben hat, weil der Herr uns am Kreuz auf Golgatha diese Schuld, diese Sünde vergeben hat, dass wir ohne ihn gelaufen sind, dass wir ohne ihn unser Leben geführt haben, ohne unseren Schöpfer. Diese Schuld hat der Herr uns vergeben, wenn wir seine Kinder sind. Und so laufen wir wirklich auf diesem Lebensweg der Vergebung und lassen uns von ihm stärken, lassen uns von ihm, von dem, unserem Gott kräftigen und können da forschen Schrittes gehen und wir können auch langsam gehen, aber wir müssen auf diesem Weg bleiben, sonst finden wir uns in einer Sackgasse wieder. Paulus schreibt an die Gemeinden in Epheser, an die in Ephesus-Gemeinde, Epheser 4, Vers 32, der greift das auf. Und schreibt, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie Gott in Christus euch vergeben hat. Paulus greift das auf an die Epheser. Und Paulus schreibt das nicht nur an die Epheser, sondern auch an die Kolosser, Kolosser 3, 12 bis 15, Kolosser 3, 12 bis 15. Da schreibt er, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Also wir können auf diesem Weg, den wir gehen, auch was Besonderes anziehen, auf diesem Königsweg. Wir ziehen herzliches Erbarmen an, dann ziehst du noch Güte drüber, ziehst Demut an, eine richtig gute Demut, so eine schicke Demut, ja, so salopp gesagt, einfach etwas, was dich schmückt. So, Demut ist nichts, was dich kriechen lässt, sondern Demut ist etwas, was dich aufrecht gehen lässt, was dich kleidet. Milde und Langmut, alles so Dinge, die wir heute in der Welt nicht unbedingt finden, aber genau das ist das Reich Gottes und Gott steht zu seinem Wort. Also zieht nun aber an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib und seid dankbar. Seht ihr, was hier zusammenkommt? Dieses Vergeben, dieses Anziehen auf dem Weg der Güte, die das Band ist, die den ganzen Kram zusammenhält, ja, so, dass du wirklich fest geschnürt bist mit dieser Liebe und dann regiert der Friede Gottes in unseren Herzen und in allem seid dankbar. Also da bringt Paulus so die ganze Christenlehre eigentlich so in diese zwei, drei Sätze und zeigt den Kolossern damit, diesen ersten Gemeinden, wie Leben mit Christus oder Leben in Christus geht. Und das ist für heute, für uns heute noch gültig. Genau. ist nur möglich, solange wir keine Unvergebenheit oder Bitterkeit in unserem Leben haben. Dann können wir den Segen oder diesen Frieden, wie Paulus das hier beschreibt, nicht empfangen. Nicht den Segen der Vergebung, denn vergeben zu können ist ein Segen. Nicht den Segen der Freiheit. Und wir können auch nicht den Segen der Heilung empfangen. Habt ihr diesen Zusammenhang bestimmt schon gelesen auch, wie es in Jesaja 58 steht. Wir sind berufen, ungerechte Fesseln zu lösen. Und wenn wir etwas gegen jemanden haben, ist das eine ungerechte Fessel, mit dem wir jemanden fesseln. Er kann nicht weiter, auch ich kann nicht weiter, weil ich ja diese Fessel festhalte. Ungerechte Fesseln lösen, der Herr wird mich leiten, wenn ich diese Fessel gelöst habe. Er wird meine Seele sättigen. Es ist ja nicht so, dass wir unsere Seele keinen Raum geben dürfen, sondern er wird unsere Seele sättigen und unsere Gebeine stärken. Das ist so die Quintessenz, unsere Gebeine stärken, ja, dass wir weitergehen können, dass wir gekräftigt sind im inneren und äußeren Menschen. Genau, und wenn wir über Vergebung sprechen, über dieses Thema sprechen darf, Matthäus 18, 22 bis 35, der Schalksknecht nicht fehlen. Die Geschichte kennen wir alle, ist so nicht unsere Lieblingsgeschichte, wenn ich das so gehört habe. Und trotzdem lese ich sie heute. Dieser Schalksknecht fordert uns heraus, denn wir sollen Nachahmer sein. Fordert mich jedes Mal heraus, das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Ab Vers 22, Matthäus 18, 22. Oder 21 fängt es an, genau. Dann trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? Sieben war so eine Zahl der Vollkommenheit, sieben Tage, ja. Also komplett, siebenmal müsste reichen. Jesus spricht zu ihm: Ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis 70-mal sieben. Also übersetzt sehr oft, sehr oft. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente, so eine große Summe, schuldete. Da er aber nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Also sein Leben dem Schuldner wirklich zu geben, dem, den er Geld schuldete, zu geben. Ja? Sein ganzes Leben. Und nicht mehr frei zu sein, denn wenn du nichts hast, kannst du auch nichts vermehren. So, der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach: Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Sehr großmütig, dieser Herr. Großzügig. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare, also wesentlich weniger, schuldig war. Und er ergriff und würgte ihn und sprach: Bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Also die gleichen Worte, die der Knecht auch seinem Herrn gegenüber gewählt hatte. Dieser Knecht aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Die Frage ist, wenn du im Gefängnis bist, wie willst du eine Schuld bezahlen? Ja? Du bist gebunden, du bist gefesselt, das geht nicht. Ja? Also wenn du die Schuld weiter festhältst, dieses Schuldigsprechen auch, ist dein Leben begrenzt, sehr begrenzt. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herzu und spricht zu ihm: Böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest du nicht auch die Schuld meinem Nichtknecht vergeben und dich erbarmen, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht an jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Ja, als Parallelstelle die Stelle von der Bergpredigt, Matthäus 6, Vers 15. Also das ist so die Geschichte, die wir, oder diese Tatsachenbericht, den wir immer vor Augen haben sollten, wenn wir sehen, da ist etwas nötig, da ist Vergebung auszusprechen, da ist Heilung auszusprechen. Da sind einfach Fesseln zu lösen. Und es ist kein Ding, wo ich sage, macht es mal alle so wie ich, sondern ich bin genauso herausgefordert wie vielleicht jeder von euch. Das sind tägliche Dinge. Wie gesagt, nicht siebenmal, sondern 70 mal siebenmal. Es ist etwas, was Schulden, all diese Dinge können wir regeln im Reich Gottes. Das ist nicht separat vom Reich Gottes zu erledigen, sondern es ist mittendrin im Leben mit Jesus Christus. Der Herr bezeichnet den Knecht als böse, weil er nicht vergeben will, nicht weitergibt, was er empfangen hat. Und nochmal zur Erinnerung, uns wurde ja alle Schuld vergeben. Wir können also sagen, wir nehmen das, was uns, diese Kraft, die uns vergeben hat, nehmen wir, um anderen zu vergeben. Von dem Moment an, wo wir uns dazu entschließen, und das ist das Wunderbare im Reich Gottes, von dem Moment an haben wir die Autorität vom Kreuz auf Golgatha. Denn dort ist Vergebung geschehen. Wir haben die Autorität und können sagen, du hast uns vergeben, Herr. Und wir nehmen diese Kraft, dass wir vergeben können. Und nicht nur vergeben, sondern gibt es noch eins dazu. Nicht nur vergeben, sondern auch vergessen. Ja, wenn wir das mit dem Vergeben geschafft haben, dann kommt die Sache mit dem Vergessen. Nicht einfach für uns Menschen, dennoch aber möglich mit unserem Herrn Jesus Christus. Denn so tat es Jesus. Er erinnert sich nicht mehr an unser Versagen. Es ist ausgelöscht. Soweit der Osten ist vom Westen, soweit sind unsere Sünden von uns entfernt. Gut, wir können sie immer wieder zurückholen, aber eigentlich sind sie weg. Und wir können sie da lassen, wo der Herr sie hingebracht hat, ans Kreuz. Wir können sie da lassen, wo sie uns nicht mehr greifen können, wo sie uns nicht mehr schuldig sprechen. Und das ist gewaltig. Wenn wir darüber mal nachdenken, das sollten wir ab und an machen, was der Herr uns alles vergeben hat, dann kann uns das nur mit Dankbarkeit erfüllen, so wie wir das vorhin gesungen haben. Ach, lobe den Herrn, meine Seele. So wie es David im Psalm 103 sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und alle deine Gebrechen verheilt, der dein Leben vom Verderben erlöst und es krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Wer will nicht gekrönt sein mit Gnade und Barmherzigkeit? Ich schon. Auch immer selbst ermutigt, selbst gecoacht, ja? Selbst gepusht. Komm, lobe den Herrn, meine Seele. Die Umstände waren nicht so, dass man loben kann, aber David hat gesehen, wie notwendig das war, um in dieser Spur oder auf diesem Weg des Lebens zu bleiben. Jesus erinnert sich nicht mehr an unser Versagen, unsere Eigenwilligkeiten, unsere Tat- und Unterlassungssünden. Er stellt uns auf den gesegneten Boden der Gnade und Barmherzigkeit. Und wenn du das dir vorstellst, du stehst auf einem Boden von Gnade und Barmherzigkeit. Nicht auf einem Fels, der knochig ist und der wehtut, wenn du weitergehst, sondern du stehst auf Gnade und Barmherzigkeit, auf einem Weg, der eben ist. Ja, der Weg der Gnade und Barmherzigkeit ist ein ebener Weg. Davon spricht die Bibel. Und von hier aus können wir durchstarten und diese Gnade und Barmherzigkeit weitergeben. Bereit sein zu vergeben und so den Segen Gottes für unser Leben und das der anderen freisetzen. Wir müssen die Fesseln, mit denen wir dem anderen schuldig sprechen, nicht mehr halten, sondern wir können sie loslassen und können ja, in der Fülle weitergehen, die Gott für uns vorbereitet hat. Das müssen wir verstehen, das müssen wir einmal im Grundsatz wirklich verstehen. Und wenn wir das so tun, wie der Herr das hier uns empfiehlt, wie Paulus das der Gemeinde empfiehlt, dann entziehen wir dem Feind Grund und Boden. Ja? Dann kann der Feind, denn der Feind ist nicht Gnade und Barmherzigkeit. Der Feind ist nicht Gnade und Barmherzigkeit. Der Feind ist der Widersacher und widersteht dem Ganzen mit Hass, mit Groll, mit Unvergebenheit, sät das in unser Leben und das passiert nur auf den Wegen, die eben nicht vom Herrn sind. Ja? Bleiben wir auf dem Weg, beackern wir unseren Lebensboden mit seinem Wort, mit seinen Verheißungen und hören das Wort nicht allein, sondern tun es auch. Ja, dass wir dem Feind keine Gelegenheit geben. Denn auf diesen Königswegen hat der Feind kein Recht zu laufen. Da darf der nicht hin. Es ist gesperrt. Da ist Durchgang verboten. Da kommt er nicht mit hin. Ja. David sagt auch noch im Psalm, wer darf dem Herrn nahen? Wer darf in seine Gegenwart kommen? Wer reinen Herzens ist? Also wenn wir auf diesem Weg sind, sollten wir darauf achten, dass unser Herz rein ist, nicht gefüllt mit Bitterkeit oder Groll. Und ich hatte mehrere solche Situationen, wo ich gedacht habe, das ist so ungerecht. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, umso mehr Groll stieg in mir auf. Und ich weiß genau, da waren wir in Bad Gandersheim zu einer Bibelschule, war glaube ich nur ein Wochenende. Und da wurde aufgerufen, es war gerade, die stellen hier vorne eine Schale hin. Und jeder, der Groll in seinem Leben hat, darf das heute und darf den heute Morgen einfach abgeben. Hier liegen Zettel und Bleistift, da magst du denken, naja, Groll einfach aufschreiben und weg. Aber es ist eine innere Entschlossenheit, ein inneres, ich lege das jetzt ab. Ich schreibe das Wort Groll und Bitterkeit auf einen Zettel und bringe es nach vorne und lege es da ab. Und ob ihr es glaubt oder nicht, aber es war wirklich so, ich bin von dieser Schale weggegangen und habe gemerkt, ich bin befreit. Das ist nicht nur eine geistige Tat, ein Akt, sondern es ist, fühlt sich auch befreit an, wirklich. Der Herr geht nicht, ignoriert unsere Gefühle nicht, sondern es hat sich frei angefühlt. Und aus dieser Freiheit kannst du ganz anders deinem Nächsten begegnen und kannst ganz anders agieren. Ja, abgeben. Und manchmal ist so ein Akt des Loslassens notwendig. Für mich war es notwendig und ich bin dem Herrn sehr dankbar, dass er das Programm in Bad Gandersheim damals so geführt hat, dass ich meinen Groll da lassen konnte. Manchmal denkt man ja, es ist extra für mich, was da vorne geschieht. Und so habe ich das auch damals empfunden. Genau, bleiben wir auf den Wegen des Lebens. Diese Königswege sind schmal, habe ich schon gesagt, passt das Fleisch nicht drauf. Sie sind so breit, dass Jesus Christus an meiner Seite gehen kann. Es gibt ja so verschiedene Wege. Klaus und ich, wir fahren ja in Urlaub und wir lieben ja das Wandern. Wir haben also Karten mit Wegen, damit wir uns nicht verlaufen. Da gibt es dann den grünen Weg und den roten Weg und den schwarzen Weg und auch so beim Skifahren, wer Langlaufski oder Ski fährt, es gibt die Pisten mit dem schwarzen, mit dem blauen, je nach Schwierigkeit. Und wir suchen uns dann immer den Weg aus, der für uns in die Tagesform passt. Und dann gibt es diesen Jakobsweg. Vielleicht kennt ihr den bestimmt ja mit der Muschel. Kennzeichen Muschel. Ja? Jakobsweg führt übrigens auch durch den Harz von Kloster zu Kloster, dieser Jakobsweg, den man begehen kann. Und du hast immer diese Muschel vor Augen. Du weißt genau, wo du lang musst, weil du kennst dieses Zeichen. Und ich habe mir gedacht, was könnte man dann für ein Zeichen auf diese Königswege setzen? Wie könnte man die denn kennzeichnen? Was gibt es denn da? Sag es nochmal. Ein Kreuz, genau, ein Kreuz. Und ich habe mir auch gedacht, das Kreuz ist dann immer so dieser Zwischenpunkt, wo du in diese Kapellen einkehrst. Und mein Zeichen wäre, was ich jetzt setzen würde, wenn ich das so müsste, könnte. Ich würde eine Krone setzen, der Königsweg. Da weißt du genau, ich folge dem König auf diesem Weg, auf diesem Weg. Mache Station in diesen Kapellen in dem Fall und kann mich am Kreuz ausruhen. Er passt ja mit auf diesem Weg. Du gehst ja nicht alleine in dem Sinne, sondern der Herr ist mit dir, denn er hat gesagt, ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende der Erde. Du hast also immer einen guten Begleiter, in diesem Fall hier für die Erde, den Heiligen Geist, der sagt, ich bin der Beistand. Ich bin immer bei dir mit Ermutigung, und mit dem Licht auf dem Weg und mit meiner wohltuenden Gegenwart. Aber es gibt, wie gesagt, auch Ablenkungen auf diesem Weg. Und wenn wir diesen Weg der Liebe, Annahme und Vergebung laufen, können wir sicher sein, dass Überwinderkraft vom Kreuz auf Golgatha an unserer Seite ist. Wir können einfach sicher sein, dass wir, wenn wir diesen Weg laufen, der Herr zu dem steht, zu dem, was er auf dem Berg predigt. Grundsätzlich diesen Weg für uns alleine gehen, können uns nicht auf Hinz und Kunz verlassen, sondern gehen alleine diesen Weg mit dem Herrn, mit dem Heiligen Geist. Und vielleicht sind hier und da auch Engel, die dienstbaren Geister Gottes an unserer Seite, die das Wort erfüllen. Genau. Ich bete, dass der Herr uns zur Ermutigung ab und an die Augen öffnet, sodass wir auf diesem Weg auch mal sehen, was da eigentlich so stattfindet. Und sehen lässt in diese unsichtbare Welt, die im Natürlichen nicht zu erkennen ist. Diese übernatürlichen Vorgänge sehen lässt, so wie er dem Diener Elias die Augen geöffnet hat, weil er furchtsam war. Und Elia konnte dann die Heerscharen sehen, die Kriegsengel, die dort waren, um einfach den Sieg zu bezeugen, den Sieg zu verkündigen. Der Herr will uns befreien, alles Unerwünschte wegzunehmen, alles Unerwünschte wegnehmen, sodass wir mit reinem Herzen in der Gnade, Liebe und Barmherzigkeit Gottes leben auf diesem Königsweg. Es gibt einen Ort, an dem kann der Feind dir nicht folgen, dorthin, wo die Gnade unseres Herrn Jesus Christus ist. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Wenn wir gnädig sind mit anderen, ist der Herr gnädig mit uns. So ist die Reihenfolge. Und grundsätzlich steht Gnade uns zur Verfügung. Ja, wir müssen das nicht erfinden, wir müssen das nicht machen, sondern wir dürfen es nehmen vom Thron der Gnade. Er hat uns erlöst aus diesem Machtbereich der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Dort sind wir zu Hause. Dort sind wir zu Hause. Dieser Lebensstil, wenn wir so leben, dieser Lebensstil von dieser Bergpredigt, dieser Lebensstil, den Paulus den Gemeinden in Ephesus und Kolossä beschreibt, dieser Lebensstil beeindruckt die Welt. Dieser Lebensstil beeindruckt die Welt. Denn dort läuft es anders. Weil es so anders läuft und wir anders reagieren, sagt die Welt, warum ist das so? Und meistens wird es erst einmal als Schwäche ausgelegt, aber wir wissen genau, wenn sich Gott an unsere Seite stellt, dann ist das zuerst einmal, finde ich das Leben mit dem Herrn, können wir diese Abenteuerreise wirklich zuversichtlich laufen. Kommen wir langsam zum Schluss. Und zwar möchte ich so grundsätzlich sagen, in jedem von uns, der Jesus als Herrn angenommen hat, wohnt er. Christus wohnt in uns durch den Heiligen Geist. Und damit wohnt auch ein Verlangen in uns, ein wirkliches Sehnen und Verlangen und ein Vorrecht, ihm ähnlicher zu werden. Das haben wir in uns, das ist in uns hineingelegt. Und wir haben in uns eine Sehnsucht, erfüllt zu sein mit seiner Liebe. Das ist ein Grundbedürfnis. Und von ihm Herzenshaltungen von Sanftmut und Demut lernen zu dürfen, statt Rebellion und Stolz, was in unserem früheren Leben Usus war. Von ihm lernen diese Herzenshaltung. Es ist ein anderes Herz. Der Herr hat gesagt, er gibt uns ein neues Herz und einen veränderten Geist. Ja, dieses neue Herz, um das David auch immer betet. Schenke mir ein neues Herz. Ja? Schenke mir ein neues Herz. Und dieses Herz ist weich und hat genau das, was wir vorhin gelesen haben, über die Liebe, Demut, Sanftmut. All das ist in diesem neuen Herzen enthalten. Und wir dürfen das aktivieren. Wir dürfen das in Anspruch nehmen. Das kommt nicht von alleine, sondern wir müssen sagen, ja Herr, yes Lord, das will ich. So will ich weitergeben, gehen auf diesem Weg. Und je mehr wir erfüllt sind von dieser Vaterliebe, je mehr wir erfüllt sind von Jesus und der Heilige Geist in uns wohnt und wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten und nach seiner Gerechtigkeit, desto mehr Wunder werden sich ganz von selbst in unserem Leben einstellen. Das passiert von alleine. Wenn wir diesen Königsweg gehen, werden sich Wunder einstellen. Ja, es liegt nicht daran, zu evangelisieren, nur rein zu sagen, der Herr ist gekommen, am Kreuz für dich gestorben, auferstanden, sondern die Leute wollen sehen, wie ist das denn, wenn der Herr in mir lebt? Wie verändert sich denn der Mensch? Worauf lasse ich mich denn da ein? Also ich habe eine Weile der Prüfung gebraucht, bevor ich mich entschieden habe für den Herrn. Ich habe geprüft, wie lebt denn der da hinten? Was macht der, wenn? So, und als ich mir sicher war, das ist wirklich ein anderer Weg als den ich vorher gegangen bin. Da habe ich gedacht, das will ich auch haben. Das will ich auch haben. Das will ich auch haben. Und wir dürfen nicht vergessen, der Herr hat seinerseits auch die Sehnsucht, in uns zuzunehmen und sich in unserem Leben zu verherrlichen. Er möchte durch unser Leben durch sich verherrlichen. Und ich hatte in der Vorbereitung dann dieses Bild von, ich weiß nicht, ob ihr Narnia kennt, wenn, dann kennt ihr sicherlich das Bild von Luzi und dem, ich glaube es war Luzi, und dem Löwen, wie die nachher in dieser Ruhe, wie sie den Kampf bestanden hatten, wie sie nachher, das Bild ist von hinten gezeigt, wie sie nachher gemeinsam auf einem Weg gehen. Das Bild hat mich sehr beeindruckt, weil es so viel Autorität ausstrahlt und so viel Kraft ausstrahlt, so viel Kraft. Er ist der Löwe aus dem Stamme Juda, wird gleichgesetzt mit dem Herrn, der triumphiert hat, der alles besiegt hat, der alle Mächte, über alle Mächte des Feindes triumphiert, über alle Mächte des Feindes triumphiert. Und wir stellen unsere Füße auf den Feind und steigen in die Gnade Gottes auf. Ja, wir dürfen nicht zulassen, dass der Feind auf unserem Wege Bitterkeit und Stolz und all diese alten Sachen, die wir eigentlich nicht mehr wollen, wenn wir auf unser Inneres hören, wenn wir unseren Fuß auf diese Dinge stellen und sagen, nein, Herr, ich gehe diesen Königsweg, ich gehe diesen vorbereiteten Weg der Gnade und Barmherzigkeit, der Vergebung, dann haben wir den Sieg. Und diesen Sieg verkündigen wir und die Menschen kommen und sehen, wie befreit wir leben. Und das machen wir in Jesu mächtigen und kraftvollen Namen. Und so möchte ich zum Schluss noch einmal dieses Vaterunser beten und besonderen Wert legen auf diesen einen Vers, um den es heute ging, den Weg der Vergebung. Ja, wir sollen so beten und wir beten, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben, und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und in Matthäus steht noch weiter, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergebung vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehung nicht vergebt, so wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben, Vers 14 und 15. Also es ist ein recht toughes, eine sehr strenge Aussage hier. Aber wir haben die Wahl. Wir haben die Wahl, wir können wählen, diesen Weg des Lebens auf den König schauen, auf die Krone schauen, damit wir den Weg nicht verpassen und gemeinsam als Geschwister diesen Weg gehen. Und ich möchte dir die Gelegenheit geben, wenn du nachher, Conny wird das weiterleiten, wenn wir nachher Gebet anbieten, vergib wirklich, wie er dir vergeben hat, damit sein Segen fließen kann. Das ist mein Verlangen heute, dass Gottes Segen in euch fließt. Wir müssen uns positionieren für Gottes Segen. Wir müssen die Position einnehmen, wo Gott uns segnen kann. Gott will uns segnen. Aber manchmal stehen wir irgendwo, wo Gottes Segen nicht hinkommt. Der kommt da nicht hin. Wenn du in Bitterkeit bist, dann kommt der Segen da nicht hin. Wenn du in Unfreiheit bist, in Gebundenheit bist, kommt der Segen da nicht hin. Dann musst du dich befreien lassen erst vom Herrn, um dann wieder Segen zu empfangen. Positionier dich für seinen Segen und geh weiter auf dem Königsweg, denn der Löwe ist an deiner Seite. Amen.